der Bitmobile Business Podcast, der Podcast für den mobilen Wandel in Ihrem Unternehmen. Ich heiße Tim Wiengarten und dieser Podcast richtet sich an Business-Entscheider, die den mobilen Wandel in Ihrem Unternehmen erfolgreich und gewinnbringend vorantreiben wollen. Herzlich willkommen!
Mobiler Wandel und Recht. Was ist bei der Mobilisierung von Unternehmen zu beachten? Ich sitze hier heute mit dem Rechtsanwalt Frank Stiegler aus Frankfurt. Was er genau macht und wo und warum, das wird er gleich erklären. Frank, ich freue mich, dass du da bist und für diesen Podcast heute zur Verfügung stehst.
Ja, ich freue mich. Danke, Tim.
Gib unseren Hörern doch mal bitte einen kurzen Überblick darüber, was du machst.
Ich habe in Sachsenhausen in Frankfurt eine Kanzlei mit einem Schwerpunkt IT-Recht. Also das heißt, ich mache eigentlich alles, wo man dringend einen Computer für braucht. Computer heißt halt alles, was es so gibt, also auch mobile Lösungen, mobile Endgeräte, Softwareentwicklung. Ich berate Mandanten vom Einzelunternehmer bis zum Konzern mit einem Schwerpunkt von kleinen Mittelständlern und mittelständischen Unternehmen. Und ich versuche halt eher eine praxisnahe Lösung zu finden, als Streit zu verursachen.
Mhm. Kannst du jetzt im Rahmen deiner Mandanten irgendeine Tendenz festmachen, was die Verwendung von mobilen Geräten im Unternehmensumfeld angeht?
Also was du wahrscheinlich wissen willst, ist, wer kommt zu mir und mit was für Themen mit Mobilbezug, ne? Das sind zwei Gruppen eigentlich. Die eine Gruppe sind Unternehmen, die einfach datenschutzrechtliche Fragen haben, wo es eben auch um so Themen wie Bring Your Own Device und sowas geht, ne? So Mobile Device Management und all sowas, wo die einfach wissen wollen, was dürfen wir denn überhaupt machen, was müssen wir machen, auch aus Haftungsgründen und so. Und die andere Gruppe, mit der ich auch zu tun habe, sind vor allen Dingen Softwareentwickler für unter anderem eben mobile Lösungen, also Leute, die für mobile Endgeräte, aber eben natürlich nicht ausschließlich machen, sondern oft einfach auch Geräte mit Touch-Interfaces und so mobil, oft auch in irgendwelchen Ladenpassagen oder irgendwie, wo es um Echtzeitvisualisierung geht.
Das heißt, das spielt aber schon auch eine nennenswerte Rolle, das ganze Thema Mobilisierung im Unternehmen.
Ja, sicher. Ich meine, IT-Recht geht ja heute eigentlich nur stationär überhaupt nicht mehr. Also, ich meine, die Entwicklung, die wahrscheinlich jeder im mobilen Sektor mitkriegt, die habe ich natürlich im IT-Recht auch. Also immer mehr Leute kommen natürlich und sagen, ja, ist doch egal, und sie haben natürlich recht, ist doch egal, ob das jetzt ein stationärer Rechner, ein Laptop oder ein Tablet oder ein Smartphone ist. In Wahrheit sind das ja auch alles gar keine Telefone mehr, sondern das sind ja Computer, mit denen man auch telefonieren kann. Insofern, klar, natürlich, die Tendenz ist klar.
Kann man denn sagen, weil du gerade die Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Geräten ansprichst. Also sinngemäß hast du ja gerade gesagt, dass im Prinzip eigentlich kein Unterschied besteht zwischen einem mobilen Device, also sprich einem Tablet oder einem Smartphone und einem alten Desktop-Rechner. Würdest du sagen, dass es zum Thema Recht in dem Bereich deswegen auch keine Unterschiede gibt? Oder gibt es doch tatsächlich neue Aspekte, die da zu berücksichtigen sind, die bisher noch nicht da gewesen sind?
Ja, die neue Aspekte gibt es natürlich eine ganze Menge. Also das liegt ja einfach schon daran, dass Leute die Geräte zu völlig unterschiedlichen Situationen vor sich haben. Also gerade wenn es, also ich finde, den frappierendsten Unterschied hast du, wenn du dir mal anguckst, was für Informationspflichten denn so App-Hersteller oder auch Anbieter mobiler Websites haben oder auch Leute, die überhaupt eine ganz normale Website haben, die man auch über ein mobiles Endgerät bekommen kann. Die müssen ja, sagen wir mal, in Shops Preise kommunizieren. Die müssen eine Impressumspflicht auch erfüllen, die müssen Angaben an bestimmten Stellen machen, auch so Stichwort Datenschutzdisclaimer oder auch diese Cookie-Hinweispflicht und so. Und allein durch die Tatsache erstens, dass du natürlich ganz andere Hardwarebedingungen hast, also kleinere Screens, ne? Also ganz andere Rahmenbedingungen, um sowas überhaupt anzuzeigen. Und zweitens natürlich auch noch dazu kommt, dass die User im Zweifel eine ganz andere Aufmerksamkeit haben für diese Sachen. Man aber trotzdem im akzeptablen oder angemessenen Rahmen informieren muss, hast du da natürlich ganz andere Szenarien. Denn wenn du, also nur Stichwort irgendwie Disclaimer, den du irgendwo geben musst, der hat natürlich eine ganz andere Aufmerksamkeit, wenn er auf einem großen Bildschirm deutlich hervorspringt im Vergleich zu, also vor dem man dann sitzt, im Vergleich zu einem Disclaimer, den du eigentlich auch bemerkbar machen müsstest bei jemandem, der gerade kurz 20 Sekunden aufs Handy guckt, bevor der Bus kommt. da, ne, da ist natürlich schon klar, es gibt, also das Recht ist, also es gibt kein Mobilgeräterecht oder sowas,
ja.
Aber du musst natürlich sozusagen das ganze bestehende Recht und das sich natürlich auch jetzt mit Blick auf die Geräte weiterentwickelt, auf die neuen Geräte deklinieren. Also sagen, wie mache ich denn jetzt diese Angaben und wo schreibe ich das denn jetzt hin und dabei natürlich immer noch aufpassen, dass man nicht die Usability völlig zerlegt.
Genau, das ist das Stichwort. Ist das noch Work in Progress, diese Übernahme von rechtlichen Pflichten auch auf den neuen Geräten? Denn zum Beispiel diesen Fall, den du gerade erwähnt hast, ohne mich jetzt an dem Beispiel aufhängen zu wollen, aber 20 Sekunden aufs Handy gucken, bevor der Bus kommt und da einen Disclaimer unterbringen, das habe ich jetzt persönlich noch nie erlebt, obwohl es bestimmt in einigen Fällen rechtlich angesagt gewesen wäre. Gibt es da vielleicht an dem Beispiel irgendwelche, ich sag mal, pragmatischen Workarounds, wie man das macht, oder ist es eher so, naja, wo kein Kläger, da kein Richter?
Das waren jetzt aber drei Fragen in einem, in einer Frage. Also zunächst die Frage, ob sich das jetzt so langsam setzt, also ob das jetzt langsam durch ist oder ob das jetzt noch so richtig in Progress ist. Also das hört, glaube ich, auch nie auf, Fortschritt zu sein oder Entwicklung zu sein. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, das fängt jetzt erst richtig an. Das wird sich vermutlich auch nie in absehbarer Zeit nicht setzen, so wie sich in vielen anderen Rechtsbereichen auch Dinge immer weiterentwickeln und eigentlich nie so richtig setzen. Das liegt nicht daran, dass Recht eigentlich immer hinterherhinkt, sondern vor allen Dingen daran, dass die Technologie so schnell voranreitet. Also wenn man sich erinnert, als das Internet kam, da waren ja viele Dinge plötzlich total aus dem Kontext gerissen und haben überhaupt keinen Sinn mehr ergeben. Und jetzt streitet man mit dem, also ich finde ein Klassiker, mit dem alten Urheberrecht vor allen Dingen jetzt gerade rum, weil plötzlich mit Internet halt Sharing übers Internet so eine ganz andere Rolle bekommen hat. Mhm. Und das, was du danach gefragt hast, nämlich gibt es irgendwie griffige Workarounds für Angabenpflichten mit weniger Aufmerksamkeit oder wo es keinen Kläger gibt, gibt es halt keinen Richter. Also das Letzte stimmt natürlich immer, ist klar. Ne? Also gerade im Zivilrecht beschäftigt sich kein Richter mit irgendwas, wenn nicht geklagt wird. Aber wenn Leute hören, dass sie Angabenpflichten zu erfüllen haben und dass es jetzt plötzlich auf einem ganz kleinen Screen mit noch mehr Input gehen muss und so, dann haben Praktiker ganz oft Angst, dass das halt plötzlich alles völlig unmöglich wird. Mhm. Es ist nicht so, dass die Gerichte jetzt jemals etwas gefordert hätten, was nun völlig unmöglich wäre. Also es gibt schon Entscheidungen, wo man merkt, da hat ein Richter einfach überhaupt kein Verständnis dafür gehabt,
ja,
was da jetzt kam. Also jetzt wie zum Beispiel neulich, als der BGH wieder über die IP-Adressen Personenbezogenheit gesprochen hat. Also da muss man wirklich sagen, da denkt man...
Vielleicht erklärst du ganz kurz, um was es da gegangen ist.
Also es ging jedenfalls im Teil darum, ob eine IP-Adresse nun personenbezogen sei oder nicht. Ein eigentlich uralter Streit. Auf den Streit an sich kam es mir jetzt gar nicht so an, sondern es ging mir vor allen Dingen darum, dass da eben Dinge gesagt wurden wie, man kann anhand der IP-Adresse auf den Nutzer schließen, was halt schlicht nicht stimmt. Schon deswegen, weil man allenfalls den Anschlussinhaber bekommt. Aber wenn der nun wiederum Leute hat, die das mitnutzen und so, ne? Also will eigentlich nicht zu weit ausholen, nur sagen, in Gerichten gibt es gerne mal, also in Urteilen gibt es gerne mal so Herleitungen und Begründungen, die einfach technisch überhaupt nicht stimmen. Aber kein Gericht fordert jedenfalls absichtlich Dinge, die überhaupt nicht gehen. Also es muss immer auch irgendwie abbildbar sein. Und in der Praxis habe ich festgestellt, es bilden sich eigentlich immer Dinge heraus, die auch irgendwie machbar sind.
Mhm.
Also ich habe noch nie gesehen, dass irgendwas nun völlig unmachbar gewesen wäre oder dass die Praxis nun komplettes Buch zugemacht hätte wegen eines Urteils. In den Medien wird es gerne mal hochgekocht, das stimmt. Also gibt's immer wieder mal Urteile, über die sich dann die ganze Szene das Maul zerreißt. Aber so wild ist es meistens nicht, da muss man nur mal das Urteil lesen und so.
Mein persönlicher Eindruck, wenn man die Entwicklung im Konsumentenmarkt, also App-Entwicklung im Konsumentenmarkt betrachtet und die im Businessmarkt, also sprich Apps und mobile Anwendungen, die rein im Businessumfeld angewendet werden, dann ist mein persönlicher Eindruck, dass im Konsumentenmarkt da ein bisschen unbedarfter und lockerer umgegangen wird. Nicht nur mit Rechtsthemen, sondern wenn ich mir eine App aus dem Store lade, ist häufig einer meiner Gedanken, das ist eine super Lösung, ich kann super mit der arbeiten. Warum gibt's so viele Unternehmen, die sich so schwer damit tun, einfach so eine gewisse Lockerheit da reinzubringen? Denn also ich finde, was diese Apps vor allem auch attraktiv gemacht hat, ist die Benutzerfreundlichkeit und die Lockerheit in der Anwendung. Glaubst du, es hat mit Zögerlichkeit in diesen rechtlichen Fragen zu tun, oder teilst du erstmal meinen Gedanken, teilst du meine Einschätzung und erstens und zweitens, glaubst du, das hat mit eben diesen rechtlichen Geschichten zu tun, dass Unternehmen oder Mitarbeiter in Unternehmen sich nicht wirklich trauen, da auch mal vorzupreschen? Also um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, Evernote zum Beispiel ist eine App, die unheimlich erfolgreich ist, bei der aber sich, das wage ich jetzt mal so zu behaupten, bei der bestimmt nicht der Gedanke im Vordergrund stand, wie machen wir die möglichst rechtlich sicher. Die wird heute sehr intensiv genutzt. Es gibt auch ein Unternehmensmodell von Evernote, was wohl auch genutzt wird, ohne mich jetzt irgendwie im Detail damit auseinandergesetzt zu haben. Aber wenn ich mit einigen Kunden und Kontakten spreche, dann habe ich so den Eindruck, dass es alles sehr verkopft ist, alles sehr verstaubt und dass so dieses, dass der Konsumentenmarkt eigentlich um Jahre voraus ist, was so diese Lockerheit und Benutzerfreundlichkeit angeht. Glaubst du, das hängt mit diesem Rechtsthema zusammen?
Ja, zusammenhängen bestimmt. Also der Unterschied ist ja, dass du, gerade wenn du Unternehmen hast, die ihren Mitarbeitern bestimmte Arbeitsmittel zur Verfügung stellen wollen, dann hast du natürlich als Unternehmen automatisch bestimmte Pflichten und bestimmte Haftungsrisiken. Das geht ja hoch bis zum Vorstand oder bis zum Geschäftsführer. Also im Zweifel hält der ja den Kopf dafür hin. Ne? Der jeweilige Datenschutzbeauftragte hat ja die Aufgabe, ihn darauf hinzuweisen und so, sodass er dann eben auch hinterher nicht sagen kann, oh nee, das wusste ich aber nicht. Und selbst dann geht es auch nicht ganz ohne eine Haftung. Ganz sicher, also da hängen ja Pflichten dran. Aktuell diskutiert man jetzt diese Privacy Shield Geschichte, also die Verlängerung oder die sozusagen die Novellierung von diesem Safe Harbor Abkommen, von dem der EuGH, wie ich finde, überhaupt nicht überraschend, letztes Jahr nun sagte, so safe ist Safe Harbor gar nicht.
Ja.
Also spätestens seit diesem Urteil kann ja keiner mehr sagen, das wusste aber niemand oder das wusste ich nicht, das musste ich nicht wissen. Die hängen da einfach in Haftung drin. Also das ist gerade und also gerade Evernote finde ich persönlich ja super. Im Privatbereich zum Beispiel nutze ich das auch. Für die Kanzlei käme ich im Leben nicht auf die Idee, das zu machen. Denn da mache ich mich als Rechtsanwalt im Zweifel sogar strafbar, wenn ich da Mandatsdaten hinterlege. Also das würde ich nie machen. Und das ist ein großes Problem bei jedem Anbieter aus den USA. Also gar nicht, weil ich was persönlich gegen die USA hätte, sondern schlicht, weil die USA wegen einer Reihe von Gesetzen und Abkommen, aber zum Beispiel unter anderem diesem US Patriot Act, die US-Anbieter verpflichtet sind, Daten rauszugeben, was das EU-Datenschutzrecht einfach nicht vorsieht.
Ja.
Und damit heißt das halt, also ich finde jetzt, also im Konsumentenbereich finde ich, sehen Apps auch etwas anders aus, weil Leute einfach andere Zielgruppen damit anstoßen. Also ich sag mal so, Snapchat hat schon nicht ganz umsonst ein anderes Design als jetzt irgendwie ein Slack oder so. Aber also Konsumenten, also gerade Verbraucher bestimmter Zielgruppen mögen es einfach schön bunt. Dadurch sind sie natürlich jetzt nicht technologisch oder so irgendwie weit voraus. Im Privatsektor wissen die meisten Leute einfach überhaupt nicht, was sie da erwartet oder wohin die Daten gehen. Und also was ich eigentlich sehr bedenklich finde, ist, dass viele dann so ein bisschen schulterzuckend sagen, ja, ich kann ja eh nichts machen.
Was können sie denn machen?
Ja, praktisch gesehen muss man eigentlich sagen, ja, Apps nicht nutzen. Also es gibt natürlich verschiedene, ja, also ist es wirklich so, ne? Also du hast ja eigentlich hier, genau wie in vielen anderen Bereichen auch, immer den Spagat zwischen Komfort und Sicherheit.
Ja.
Da sind mobile Apps jetzt überhaupt kein Einzelfall, sondern das ist eigentlich immer so. Selbst wenn du Auto fährst, ist es bequemer, den Sitzgurt nicht anzulegen. Den Spagat hast du immer. das Problem ist einfach, dass sie im Zweifel auch gar nicht wissen oder sich viele Leute auch gar nicht dafür interessieren, was da eigentlich passiert. Die sagen halt, ah ja, komm, ich habe doch nichts zu verbergen. Eigentlich das natürlich dämlichste Argument gegen Datenschutz, aber so ist es. Aber Unternehmen können halt nicht sagen, ach, ist mir doch egal.
Das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, denn meine Ansicht ist, dass Unternehmen sich vor diesem Phänomen mobiler Wandel eigentlich gar nicht verschließen können, weil der mobile Wandel ohnehin da ist. Das heißt, vermutlich ein Großteil aller Mitarbeiter, wenn nicht alle, werden irgendein Smartphone besitzen oder ein Tablet, mit dem sie im Zweifel auch zur Arbeit rennen und mit dem sie über die Arbeit kommunizieren, auf dem sie vielleicht sich mit Kollegen über WhatsApp austauschen oder über Skype oder wie auch immer. Das heißt, wenn man sagt, der mobile Wandel interessiert mich gar nicht als Unternehmen, dann nimmt man sozusagen in Kauf, dass man sich zumindest nicht, also noch nicht einmal aktiv mit diesem Phänomen auseinandersetzt, was garantiert in allen Unternehmen vorkommt. Eng damit zusammenhängt so die Frage du hast es eben schon mal als Stichwort erwähnt, dieses Bring Your Own Device Modell. Die meisten Mitarbeiter, auch wenn es nicht explizit geregelt ist, bringen ja ihr Own Device sozusagen. Wie ist deine Meinung dazu? Also es gibt ja verschiedene Konzepte. Wie kann man als Unternehmen darauf reagieren, wenn man grundsätzlich die Haltung vertritt, Apps und mobiler Wandel, das interessiert uns jetzt alles erstmal nicht. Wir sind irgendwie, ein bodenständiges Unternehmen, was Dachziegel herstellt und das wollen wir alles nicht. Und was würdest du als Rechtsanwalt jemandem empfehlen, der darüber entscheidet, wie mobile Devices in diesen Unternehmen genutzt werden, wenn es auch nur durch die Kollegen selbst ist?
Naja, also der...
Also kann man vielleicht, um die Frage ein bisschen einfacher zu formulieren, kann man Regeln dafür treffen oder wie kann man Regeln dafür treffen, dass zum Beispiel bestimmte Dinge über Skype nicht ausgetauscht werden?
Gut, also der Klassiker sind ja die Social Media Guidelines oder überhaupt Guidelines zum Thema, also ein Leitfaden mal so eingedeutscht, also einfach Regeln für den Umgang mit bestimmten Medien. Mhm. Also jedes halbwegs etablierte Unternehmen und also ich sag mal jedes Unternehmen, das aus der Startup-Phase raus ist, dürfte ja mittlerweile schon irgendeine Regelung dazu haben, wie man mit Medien am Arbeitsplatz umgeht. Und zwar, vorrangig sogar mit dienstlichen Medien. Also mit dem Internet hat ja heute jeder irgendwie Kontakt, also irgendwie über einen Rechner, ne? Also Internetanschluss hat ja so gut wie jeder und braucht ja auch so gut wie jeder.
Ja.
Also schlicht so Regeln wie, wie sieht das aus mit der privaten Nutzung von diesem Rechner? Also darf ich privat surfen? Wenn ja, in welcher Zeit darf ich das? Oder was muss ich beachten? Auch so Klassiker wie irgendwie Amazon-Käufe über sowas oder Auktionen über eBay oder was auch immer. Also das ist so ein Klassiker. Aber genauso gehören auch da Sachen dazu wie Telefonnutzung, private Handynutzung eines dienstlichen Handys. Was ist mit dem E-Mail-Account? Also was dürfen die machen? Was sollen sie nicht machen? Denn sobald du als Arbeitgeber die private Nutzung erlaubst oder auch nur duldest, also das reicht schon, dass du sagst, ist alles verboten, aber es machen trotzdem alle und das weiß man auch, ist auch im Grunde erlaubt, darfst du in diese Daten nicht mehr reingucken als Arbeitgeber. Also es sei denn, es gibt jetzt bestimmte Strafbarkeiten und so. Aber man darf eben nicht mehr plötzlich einfach anlassbezogen eine Stichprobe machen und gucken, halten die sich denn überhaupt an Dinge? Oder wenn mal ein Kollege ausfällt, weil er krank ist oder weil er im Urlaub ist und weil man jetzt merkt, ach, jetzt müssen wir dringend, da ist eine E-Mail in dem Postfach, der Kunde hat das gesagt und wir müssen da jetzt dringend dran, sonst können wir nicht weitermachen. Solche Sachen sind dann extrem kompliziert. Also bestimmte Regeln dafür zu treffen, ist total wichtig. Aber jetzt eher in die Richtung mobile Endgeräte gedacht. Ich glaube, die wichtigste, also die allergrößte Pflicht, die Arbeitgeber haben, ist überhaupt mal zu verstehen, was da passiert. Also den nachteiligsten, um nicht zu sagen dümmsten Umgang mit mobilen Endgeräten und mit dem ganzen Socializing drumherum erlebe ich eigentlich in Unternehmen, in denen die Geschäftsführung keinerlei Idee hat, was das eigentlich ist. Weil die dann immer sagen, ah, das ist alles so Quatsch, das brauchen wir nicht. aber eigentlich nicht verstehen, was sie, wovon sie denken, dass sie es nicht brauchen. Ja. Also das überhaupt erstmal zu lernen, was für Möglichkeiten gibt es, was machen die Mitarbeiter überhaupt, und das ist natürlich auch nochmal ein großer Unterschied zwischen die Mitarbeiter, die jetzt kurz vor der Rente stehen, und die Mitarbeiter, die jetzt als Azubis da reinkommen sollen. Das ist natürlich so ein Ding. Bring your own device ist also in mehrerlei Hinsicht eigentlich die Hölle. Das einzige, was, also der einzige Aspekt, dem es wirklich zuträglich ist, ist wieder der Komfort. Aber auch da verstehe ich an vielen Stellen ehrlich gesagt nicht, warum Arbeitnehmer sagen, wir wollen das alles, ich will mein Handy mitbringen, und dann soll da auch die kommerzielle Kommunikation drüber laufen. Also in vielen Fällen höre ich dieses Lied auch gesungen. Arbeitnehmer sagen mir eigentlich ganz oft, dass sie Gott froh sind, dass sie zwei Geräte haben, nämlich eins für die Arbeit und eins fürs Private. Auch deswegen, weil sie dann nämlich das Handy im Zweifel mal auch am Wochenende zu Hause lassen können, wenn sie nicht immer auf Bereitschaft sein müssen.
Ja.
Weil sonst nämlich so Arbeits- und Privatleben sich auch immer vermischt. Und das hat natürlich auch viele Auswirkungen auf alles, was mit Arbeitsrecht zu tun hat. Also was dürfen die dann überhaupt kommunizieren? Also ich glaube, die Welle mit, was darfst du auf Twitter posten oder auf Facebook posten oder auf irgendwo posten, und wie musst du dich dann distanzieren und so. Also da gibt's ja mittlerweile viele gute Rollenmodelle dafür. Also die Telekom hilft zum Beispiel, macht das sehr gut.
Mhm.
Überhaupt die Telekom macht das eigentlich recht gut. Und da gibt's so eine ganze Reihe von Beispielen, wo man auch, also zum Beispiel der Heise Verlag, natürlich auch Vorreiter, keine Überraschung mit dem Unternehmensjuristen, den die dort haben, einem ganz verständigen Kollegen, der das gut macht, die distanzieren einfach, also die differenzieren sehr stark zwischen der Einzelperson und dem Corporate Image, und in diesen Social Media Guidelines ist eben festgelegt, wie man aufzutreten hat, über welche Themen man sprechen darf und welche Themen nicht und so. Und dann, aber das hat natürlich ganz, also große Auswirkungen aufs Arbeitsrecht, weil das natürlich dann auch wieder Fragen hat, wie, wann gibt es eine Abmahnung, an welche Regeln muss man sich halten, welche Regeln darf der Arbeitgeber eigentlich überhaupt nicht fordern, und solche Dinge. Also es ist schon viel neu, es verändert sich sehr viel, aber es sind immer noch die alten Regeln, nur das Verständnis für die neuen Sachen fehlt oft.
Wenn ich jetzt mit meinem privaten Handy meine Firmen-E-Mails abrufe, weil es mir bequem ist, und ich das Handy irgendwo verliere und irgendjemand an diese Firmen-E-Mails rankommt und dann tatsächlicher Schaden entsteht, wer haftet denn dann in so einem Fall?
Komplexes Szenario. Kommt sehr darauf an, wie das gelaufen ist. Wenn du das getan hast, wenn im Arbeitsvertrag stand, dass du das gar nicht darfst, dann im Zweifel du. Einen Schaden, also vor allen Dingen, dann kommt es ja auch noch darauf an, was passiert ist nach dem Diebstahl oder nach dem Verlust. Denn wenn du dann deinem Arbeitgeber Bescheid gesagt hast, dass das passiert ist und er die Chance hatte, diesen Account zu löschen oder zu sperren, oder die Daten da rauszuholen, und er es daraufhin nicht macht, unabhängig davon, ob du es überhaupt nutzen durftest oder nicht, dann kann man auch überlegen, ob der eine Mitschuld trägt. Also ob der dann überhaupt den Schaden so voll geltend machen darf oder ob er dann nicht einen Teil selbst tragen muss. Recht kompliziertes Gebilde. Also tendenziell du, wenn du die E-Mails, die dienstlichen E-Mails privat abrufen durftest, dann wird in den Guidelines aber ziemlich sicher auch drinstehen, dass du das Handy entsprechend gegen unbefugten Zugriff sperren oder schützen musst.
Mhm.
Wenn jetzt, also noch eine Eventualität in diesem Szenario, wenn, sagen wir mal, du hast all das getan und irgendwie ist jemand einfach, weil er das Handy gehackt hat oder irgendwie doch dran gekommen, dann ist schon wieder die Frage, ob dir das überhaupt zuzurechnen ist oder du nicht doch alles getan hast und dann doch nicht haftbar bist. Aber also kommt halt sehr darauf an, ob du es überhaupt durftest, ob du das Handy gesichert hast, ob der Arbeitgeber seinen Teil dazu beigetragen hat und all solche Dinge. Also eine ganz allgemeine Antwort gibt es da nicht.
Mhm. Anderes Thema. Wir hatten das eben schon mal, als wir kurz über zum Beispiel Evernote und amerikanische Dienstleister und so weiter gesprochen haben. Das ist so, kommt so alles aus einer ähnlichen Richtung. Cloud-Lösungen. Ist es tatsächlich gefährlich oder gefährlicher, Cloud-Lösungen zu nutzen im Vergleich zu, ich sag mal, einem lokalen Server, der irgendwo bei einem Unternehmen im Keller steht? Oder was würdest du empfehlen oder was ist deine Ansicht dazu?
Die Frage ist natürlich klar, ne? Also Cloud-Lösungen, also es geht ja heute ohne Cloud gar nicht mehr, wobei wir eins, glaube ich, ganz klar sagen müssen, also ich glaube, es ist schon diverse Male gesagt worden, aber ich glaube, da gibt es immer noch total viel Missverständnis dazu. Cloud-Lösung bedeutet doch eigentlich nichts anderes als, ich benutze den Computer von jemand anderem und erreiche den übers Internet. Und dann gibt es jetzt tausend verschiedene Möglichkeiten, was für ein Dienst oder was für eine Speichermöglichkeit oder was auch immer ich denn da nun erreiche. Aber in Wahrheit ist es ja eigentlich eine Auslagerung bestimmter Funktionalitäten auf irgendeinen Computer, den ich übers Internet erreiche. Das bedeutet ja direkt, wir haben, also natürlich ist das viel riskanter, als zu sagen, ich habe meine eigene Hoheit, ich betreibe meinen eigenen Server. Du merkst es heute ja ganz oft bei Banken, also Banken oder zum Beispiel ich als Rechtsanwalt oder Arztpraxen, also alle, die noch eine gesteigerte Geheimnispflicht haben oder eine Vertraulichkeitspflicht erfüllen müssen. Gerade da findest du Cloud-Lösungen, wenn überhaupt, sehr, sehr viel weniger und sehr, sehr viel abgesicherter als woanders. Das liegt schlicht daran, dass natürlich eine Cloud-Lösung viele Risiken bietet. Und zwar kann das sein, einfach durch die Art der Cloud-Lösung. Also es kann sein, dass der Dienst, der da angeboten wird, einfach an sich verletzbar ist durch Exploit-Möglichkeiten, dass da irgendwie Cross-Site-Scripting läuft, also dass irgendwelche technischen Möglichkeiten bestehen, um an Daten zu kommen, egal was der Anbieter dieser Cloud-Lösung nun möchte oder beabsichtigt hat, dann hast du das Problem, du hast den Anbieter und weißt oft nicht, was der denn so mit deinen Daten vorhat. Der kann dir, also du hast den ja im Zweifel nie gesehen. Und selbst wenn du das Rechenzentrum sehen würdest, könntest du im Zweifel ja auch nicht sehen, wie sicher die Daten denn nun tatsächlich sind. Also ob da jetzt die nächste halbe Stunde jemand mit einer Zutrittskarte kommt, die Platte nimmt und verschwindet. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass der im Zweifel ja auch noch Subunternehmer dranhängen hat. Also ein Rechenzentrumsbetreiber, einen Plattformbetreiber, keine Ahnung was, ein Serverhoster. Und als wäre das alles nicht schon unsicher genug, hast du ja dann auch noch den Faktor Internet da dran. Also was passiert mit den Daten auf dem Weg von mir zum Cloud-Dienst und zurück? Also Stichwort Verschlüsselung und solche Sachen. Und dann haben wir ja noch den USA-Faktor oben dran, Patriot Act und Co. Also dann kann es dir ja passieren, dass alle es total gut meinen und alles total sicher ist und dann kommt die NSA oder keine Ahnung wer zu einem Anbieter in den USA, also Stichwort Evernote. Aber alle Großen sind betroffen, ne? Also Facebook, Google, Evernote, völlig egal, also die ganzen Anbieter, zu denen kommen die wahrscheinlich regelmäßig, und selbst wenn sie es nicht wären, könnten die, also zum Beispiel bei Google müssten sie im Zweifel, wenn sie es gut machen, nicht mal hingehen und sagen, gebt uns bitte Zugang, sondern die NSA ist ja nun auch keine Hinterhofbude, also wenn die wollen, dann können die auch Daten in der Nähe von Datencentern abschnorcheln, noch während die eingerichtet werden, also das ist auch alles nicht ohne. Also das geht alles. Jetzt meine ich trotzdem, Cloud-Lösungen sind eine gute Idee. Aber hier muss man sehr aufpassen, mit wem man das macht und was man denn da eigentlich ausliefert und wie man das dann alles sichert. Ja, also, ja.
Das klingt jetzt so ein bisschen nach einem Dilemma, ob man sozusagen seine Daten zu Hause unter das Kopfkissen legt oder ob man sie in die Cloud schiebt. Denn, ja, starke Befürworter der Cloud bringen auch häufig das Argument, dass diese Cloud-Lösungen, wenn sie denn professionell angeboten werden, auch immer auf dem aktuellsten Sicherheitsstand sind, während irgendein Server im Keller im Zweifelsfall von einem IT-Kollegen gewartet wird und dann irgendwelche Updates vielleicht einmal in einem halben Jahr darüber laufen der Virenscanner erneuert wird oder sowas. Kann man so zusammenfassen, dass man sagt, es ist schwierig, aber es führt sowieso kein Weg dran vorbei? Oder was ist sozusagen die Quintessenz?
Also die Quintessenz würde ich sagen, ist, es führt kein Weg dran vorbei. Es geht gar nicht anders. Viele Unternehmen, also gerade die Startups, gerade die kleinen Mittelständler können das gar nicht anders machen. An vielen Stellen muss heute ausgelagert werden, einfach weil die Anforderungen, die man früher hatte, wo man gesagt hat, wir machen das alles im Server im Keller, einfach heute nicht mehr so bestehen, sondern es gibt ganz andere Anforderungen. Man muss da sein, im Zweifel auch über so ja, irgendwie so ein Amazon Cloud Frontend, also irgendwie diese Serverfarmen, die im Zweifel auch übernehmen können, wenn es eine hohe Auslastung im Webshop gibt oder so. Also es gibt keinen wirklichen Weg daran vorbei, meine ich. Aber man kann schon jedenfalls risikobegrenzende Faktoren berücksichtigen. Also auch wenn viele sagen, ja, aber das geht doch gar nicht, meine ich, es ist essentiell heute in Deutschland, dass man, wenn man einen Cloud-Anbieter wählt, dass man sich einen sucht, der einem garantieren kann, dass die Daten für die übliche Verwaltung und Verarbeitung die EU nicht verlassen. Das mag eine juristische Fiktion sein und es mag sein, dass die bei irgendwie einem Server in Spanien viel schlechter aufgehoben sind als bei einem Server in Frankreich. Aber rein juristisch, also vom Haftungsrisiko her gesehen, ist es ratsam, das zu machen. Und man muss ja auch in Wahrheit sagen, das ist ja heute auch überhaupt nicht mehr unmöglich. Also als das gerade den ganzen großen Anbietern gedämmert ist, dass das außerhalb der EU ein Problem ist, war das vielleicht noch ein Problem. Aber auch gerade Unternehmen wie Salesforce oder so haben ja mittlerweile auch schon Server in Deutschland aufgestellt und sichern ja nun nach meinem Wissen auch zu, dass die Daten die EU nicht verlassen. Also der Groschen ist ja gefallen. Also ob die sich dann da wirklich dran halten oder nicht, ist wieder ein anderes Thema. Aber also Stichwort Haftung des Geschäftsführers. Wenn die einem das zusichern, dann ist das ja immerhin schon ein gutes Ding. Und dann gibt es auf jeden Fall nicht so direkt ein Bußgeld, sondern dann, ne, wenn mal so ein Datenschutzbeauftragter prüft,
ja,
sondern dann hat man ja wenigstens eine vertragliche Zusicherung, dass das in der EU bleibt. Also Fazit. Unter bestimmten Umständen, die man, glaube ich, in vielen Fällen abbilden kann, geht der Weg eh nicht dran vorbei. Es ist aber nicht mehr so wild, wie es vielleicht vor 2 Jahren noch ausgesehen hat.
Mhm. Wenn jetzt ein Unternehmen damit anfängt, also ganz am Anfang steht, mit einer aktiven Mobilisierung von Geschäftsprozessen. Also häufig steht ja dann das Vorhaben auf der Agenda, wir bauen uns jetzt mal eine App, zum Beispiel für unseren Außendienst, damit er, keine Ahnung, bei unseren Kunden Präsentationen durchführen kann und dann danach das Gespräch in seinem Tablet dokumentieren kann. Und das läuft in unser CRM-System rein und alle sind glücklich. Jetzt ist es klassischerweise so, dass da nicht immer alle Mitarbeiter und Kollegen in diesem Unternehmen hellauf begeistert sind und erstmal Hurra schreien. Da gibt es unterschiedliche Bedenken. Wir hatten die eben schon mal ganz kurz angerissen, als es auch um das Thema Bring Your Own Device ging. Da gibt es Kollegen, die fürchten Kontrolle. Andere, die haben Angst davor, dass die Grenze zwischen Berufsleben und Privatleben verschwindet und dass sie eigentlich gar nicht mehr guten Gewissens das Handy auch einfach abschalten können. So etwas bedeutet tatsächlich Veränderung. Es ist eben nicht nur, wir bauen mal eine App, sondern es hat tatsächlich auch Auswirkungen darauf, wie die Leute in dem Unternehmen arbeiten. Bis zu welchem Punkt müssen das Mitarbeiter hinnehmen, was sozusagen vom Arbeitgeber entschieden wird in diese Richtung? Und gibt es irgendwo eine Grenze, ab der Mitarbeiter auch sagen können, beispielsweise über eine Arbeitnehmervertretung zu sagen, nee, das ist aus diesen und jenen Gründen mit uns nicht machbar und das lasst die mal schön bleiben.
Ich kann dir eine Grenze nennen, die Juristen wahrscheinlich alle sagen würden, so die Angemessenheit. Also es gibt heute im Datenschutzrecht, und ich sage deswegen absichtlich so heute, weil die EU-Datenschutzgrundverordnung ja nun seit Jahren diskutiert wird und jetzt soll sie dieses Jahr nun kommen, das habe ich aber auch schon 4 Jahre gehört. Also will nur sagen, es wird dann möglicherweise wieder anders aussehen. Heute ist es so, dass es natürlich keine starre Grenze im Gesetz gibt, denn wollte man die hinschreiben, müsste man Bibliotheken damit füllen, einfach weil es mehr Fälle gibt, als man sich vorstellen kann.
Ja.
Es gibt grundsätzlich im Bundesdatenschutzgesetz, also im BDSG, es gibt verschiedene Hürden, also verschiedene, ja, Hürden sozusagen, über die man drüber muss, und die werden immer höher mit sinkendem Erfordernis sozusagen. Also wenn der Arbeitgeber nun Dinge tun möchte, die personenbezogene Daten brauchen. Und klar, also auch ein Mitarbeitername natürlich ist personenbezogen, also das haben wir in dem Fall schon. Der Arbeitgeber darf nun also bestimmte Dinge tun und bestimmte Dinge nicht tun. Grundsätzlich darf er nichts tun, es sei denn, es steht im Gesetz, dass er es darf, oder der Mitarbeiter willigt ein.
Mhm.
und ob ein Mitarbeiter in so einem Unterordnungsverhältnis überhaupt wirksam einwilligen kann oder nicht, das wird ja auch seit vielen Jahren diskutiert. In der Praxis muss man sagen, ja, es muss schon in bestimmten Fällen gehen. Ganz überschlägig gesagt, der Mitarbeiter muss Dinge nicht mehr hinnehmen, entweder wenn sie völlig willkürlich vom Arbeitgeber laufen, also ohne dass da irgendein dienstliches Bedürfnis oder so dahinter steht, also einfach sozusagen aus Überwachungswahn heraus, ohne irgendeinen praktischen Nutzen. Oder etwas allgemeiner, wenn die Interessen des Arbeitgebers nicht überwiegen. Also das ist leider sehr schwammig, bedeutet auch tatsächlich in jedem Fall eine Abwägung. Also alle auch betrieblichen Datenschutzbeauftragten müssen ständig den ganzen Tag solche Abwägungen treffen. Also Stichwort alles Mögliche, das kann jetzt ein CRM-Systemeintrag sein. Eine Videoüberwachung ist auch immer so ein klassisches Ding. Also wenn plötzlich irgendwo eine Videokamera steht und sich Mitarbeiter plötzlich überwacht fühlen, weil die sagen, oh, der Chef will jetzt wissen, wie oft und wie lang wir hier Zigaretten draußen rauchen, ne, weil die Kamera zufällig jetzt den Eingangsbereich filmt, was muss da gehen und so. Also als Faustregel immer, je weniger es für den, also wenn der Arbeitgeber es muss, einfach um seinen Pflichten zu genügen, dann darf er es in aller Regel auch. Wenn er es, und sozusagen je weniger es muss, desto weniger darf er es auch. Aber man kann, das habe ich ja auch gesagt, also das sagt das Gesetz. Man kann natürlich, und das ist in aller Regel auch der Schlüssel, Mitarbeitern eine Einwilligung abringen oder also sie darum bitten, etwas neutraler gesagt. In aller Regel wird das dann also als Annex zum Arbeitsvertrag schon gemacht.
Ja.
Also du lachst da natürlich so ein bisschen, verstehe ich auch. Das mag auch gerne mal wirken wie eine reine Formalie. Ich meine, das ist es nicht. Also wie du schon gesagt hast, es ist Veränderung. Unternehmenskulturen werden sich verändern durch die Mobilisierung, ganz klar. Also ich glaube, das wird sogar einen ganz ähnlichen Ruck geben wie damals, als das Internet kam. Die Kulturen werden sich verändern. Also ja, es wird mehr Nachvollziehbarkeit geben. Auch da meine ich, führt überhaupt keinen Weg dran vorbei. Das geht einfach nicht anders, sonst kannst du mit den Daten einfach nichts anfangen. Und zwar auf beiden Seiten, also auf Arbeitgeber- und auf Arbeitnehmerseite. Also die Arbeitnehmer fordern ja eigentlich auch die Dinge, die sie hinterher, also als Kehrseite der Medaille dann blöd finden. Also dieses ganze irgendwie Datenschutz fordern, aber auch gleichzeitig Komfort und Funktionalität und so. Also die fordern gerne mal Dinge wirklich nach dem klassischen Thema, wasch mich aber, mach mich nicht nass.
Ja.
Und deswegen, also eine Einwilligung, eine vernünftige, vor allen Dingen transparente Einwilligung, was man eigentlich machen möchte, ist, meine ich, ein ganz wichtiger Schlüssel. Und weil du es jetzt gerade gesagt hast, die Arbeitnehmervertretungen sind natürlich auch eine Schlüsselrolle, also der Betriebsrat, aber natürlich auch der Datenschutzbeauftragte im Unternehmen, egal ob betrieblich oder extern, die sollen natürlich gerade in Sachen Datenschutz auch die Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen. Und gerade wenn es einen Betriebsrat gibt, finde ich das eigentlich aus Arbeitgebersicht gar nicht so nachteilig, wenn er denn vernünftig ist. Ich habe auch schon andere Betriebsräte erlebt, aber also wo man eigentlich dachte, die sollen doch die Arbeitnehmer vertreten, was machen die denn jetzt hier? Also man kann natürlich über eine vernünftige, bedächtige Betriebsvereinbarung durchaus Regelungen finden, die allen Leuten klar sind, also allen Betroffenen, eben auch allen Mitarbeitern und so. So dass man den Mitarbeitern das auch vernünftig näher bringen kann. Aber es bleibt natürlich ganz am Ende übrig, wer so etwas nicht möchte, auf Teufel komm raus, dann ist der ist wahrscheinlich dann im falschen Unternehmen. Aber wenn er schon im Unternehmen arbeitet und die Veränderung kommt, dann hat er in aller Regel auch eine Möglichkeit, da irgendwie so ein bisschen Einfluss zu nehmen über einen Datenschutzbeauftragten oder einen Betriebsrat oder so. Aber ganz klar, also wenn angenommen, der Arbeitgeber muss bestimmte Sachen kontrollieren, einfach weil er sonst nicht sehen kann, ob die Qualität der Leistung stimmt oder so. Oder wenn der Arbeitgeber einfach bestimmte Dinge einfach machen muss, weil sonst das alles nicht funktioniert und der Mitarbeiter hat was dagegen, dann hilft es ja alles nichts. Also dann kann er sich dagegen wehren, aber dann wird die Zusammenarbeit langfristig natürlich nicht funktionieren.
Das hattest du eben gesagt, wenn das Unternehmen es machen muss, dann muss sich in der Regel auch der Mitarbeiter dem beugen, so als Faustformel. Jetzt kann man dem natürlich entgegnen, dass kein Unternehmen gezwungen ist, überhaupt irgendwelche Prozesse mobil zu machen. Das hat ja schließlich bisher auch geklappt. Was bedeutet in dem Beispiel, ein Unternehmen muss etwas machen? Also
an vielen Fällen ist es sogar, meine ich, dringend erforderlich, einfach aus Sicherheitsgründen. Also ein Klassiker, der mir sofort einfällt, ist die Geolocation regelmäßig zu überwachen von Fahrern irgendwelcher Werttransporter. Mhm. Da zum Beispiel hast du einen klassischen Fall von super, dass es endlich mobil geht, denn dann ist auch die Sicherheit der Ware gewährleistet. Ich meine, das ist auch völlig in Ordnung. Auch wenn es bedeutet, dass dadurch der Fahrer natürlich jederzeit ortbar ist. Mhm. Aber ist jetzt vielleicht ein Extremfall, aber nur um mal zu sagen, also Mobilisierung ist an manchen Stellen eine wirklich gute Idee und dann muss es auch bestimmte Eingriffe geben. Der Fahrer kann nicht, also der kann sich, meine ich, nicht wirksam dagegen wehren.
Ja. Wenn jetzt eine Firma ganz am Anfang steht, wir haben jetzt ganz, ganz viele Themen besprochen, wir reden hier schon, glaube ich, jetzt so seit etwa einer halben Stunde miteinander und haben das Thema Cloud und Datenschutz besprochen. Wir haben Hacking am Rande gehabt. Wir haben Überwachung durch irgendwelche Regierungsorganisationen gehabt. Wir haben Bring Your Own Device gehabt und so weiter. Das klingt jetzt alles nach einer fast schon nicht mehr handhabbaren Masse an Themen, mit denen sich vermutlich viele unserer Hörer jetzt auch nicht wirklich zumindest aus erster Hand auskennen. Gibt es, ja, salopp gesprochen, irgendeine Art von Checkliste oder erste wichtigste Stichpunkte, die man auf jeden Fall auf der Agenda haben sollte, wenn man so die ersten Schritte in diese Richtung wagt aus rechtlicher Sicht? Kann man das irgendwie zusammenfassen?
Also ich kann so verschiedene Baustellen nennen. Also das eine Thema ist natürlich schlicht Social Media Guidelines, also wie sollen, dürfen, können Mitarbeiter mit Daten umgehen? Mhm. Dann zweitens natürlich das ganze Thema Datenschutz, also was darf der Arbeitgeber nun da überhaupt mitschneiden und wenn er irgendwas davon mitschneiden möchte, mit wem muss er sich kurz schließen? Also Stichwort Betriebsrat, betrieblicher Datenschutzbeauftragter. Also wie etabliert man sowas überhaupt? Mhm. Wie kommuniziert man das alles nach außen? Also auch ein ganz extremer Klassiker ist die Auftragsdatenverarbeitung. Also wann immer Unternehmen gerade IT-gestützte Prozesse auslagern und da auch personenbezogene Daten dranhängen, hast du ja jemand Dritten, der ein Sicherheitsleck sein kann, also auch in Sachen Datenschutz. Die vertragliche Situation mit solchen Leuten vernünftig abzuklopfen, ist, finde ich, ein absoluter Basic. Also ohne geht es eigentlich überhaupt nicht, also vor allen Dingen nicht vernünftig. Und dann, also sobald du mobilisieren willst, geht es ja auch darum, wer dann noch dranhängt. Also wer ist Entwickler, was ist mit den App-Stores, die auch noch Bedingungen haben. Also sobald du anfängst mit mobilen Apps, hast du ja verschiedene Personen, die da eine Rolle spielen.
Ja.
Und wer ist nun wem zur Weisung verpflichtet, wer erstellt was. Also dieses Multipersonenverhältnis, also da empfehle ich eigentlich immer, einen Anwalt dazu zu holen. Also jetzt gar nicht, weil ich meine Leistung verkaufen will, sondern einfach, das ist so komplex, dass man hinterher eigentlich, wenn man sich damit nicht wirklich intensiv beschäftigt hat, keine Idee mehr hat, wer da jetzt eigentlich wem zu was verpflichtet ist.
Was vielleicht ein ganz gutes Stichwort ist, wenn jetzt einer oder mehrere unserer Hörer an dieser Stelle sind oder vielleicht auch weiter und rechtliche Fragen, Zweifel haben, was ihren ganz konkreten eigenen Fall betrifft, wie können diese Hörerinnen und Hörer denn Kontakt zu dir aufnehmen?
Wie sie wollen. Also, also meine Website ist stiegler-legal.com. Und da steht im Futter alles drin. Also Telefonnummer, Fax schickt, glaube ich, keiner mehr, außer Apothekern. Oder E-Mail oder was immer Ihnen einfällt. Also wenn Sie auch sagen PGP for the win, dann finden Sie da auch einen PGP-Schlüssel. Also wie Sie wollen. Einfach im Zweifel anrufen und Bescheid sagen, was Sie haben möchten und dann gucken wir mal.
Prima. Frank, vielen, vielen Dank. Das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit dir. Viele Themen. Ich hoffe, wir haben jetzt niemanden erschlagen damit, aber ich glaube, wir haben das ganz gut in einzelne Portionen verpackt. Wie gesagt, wenn es Hörer gibt, die zum Frank Stiegler Kontakt aufnehmen möchten, die zu dem Thema weiterberaten werden möchte, Frank Stiegler freut sich sehr über Anruf, E-Mails mit oder ohne PGP und so weiter und so fort unter www.stiegler-legal.com. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank Frank nochmal und bis zum nächsten Mal.
Danke Tim.
Danke Frank.
Tschüss.
Tschö.
Mein Name ist Tim Wiengarten und mit meinem Unternehmen, der Firma Rabbit Mobile in Frankfurt am Main, unterstütze ich tagtäglich mittlere und große Unternehmen auf ihrem Weg zur erfolgreichen und gewinnbringenden Mobilisierung von Geschäftsprozessen. Mit strategischer Beratung in frühen Phasen, mit kreativer Konzeption einzelner Maßnahmen, mit der technischen Umsetzung mobiler Lösungen und mit stetiger Begleitung und Verbesserung im laufenden Betrieb. Wenn Sie heute durch diesen Podcast Anregungen und Ideen für Ihre eigene erfolgreiche Arbeit gewinnen konnten, dann ist mein Ziel erfüllt. Sie können Ihren persönlichen Nutzen noch dadurch erhöhen, dass Sie sich in unsere Mailingliste zum Rabbit Mobile Business Podcast eintragen. Sie finden das Anmeldeformular auf der Seite www.mobilebusinesspodcast.de. In den E-Mails werden Sie mit zusätzlichen Infos und Materialien zu unseren aktuellen Folgen versorgt, damit Sie die gewonnenen Erkenntnisse gleich erfolgreich umsetzen können. Sie bevorzugen eher den telefonischen Kontakt? Dann freue ich mich auf Ihren Anruf unter der deutschen Nummer 069 für Frankfurt 25 6288 240 können Sie uns erreichen. Ich wiederhole, 069 für Frankfurt 25 6288 240 und dann unterhalte ich mich auch gerne persönlich mit Ihnen über Ihre Fragen und Ideen. Eine Bitte noch, empfehlen Sie unseren Podcast gerne an Ihre Kollegen und Geschäftspartner weiter und teilen Sie ihn in den sozialen Netzwerken. Ganz besonders freue ich mich über Ihre Unterstützung meiner Arbeit durch eine positive Bewertung bei iTunes. Sie sorgen damit für ein besseres Ranking des Rabbit Mobile Business Podcast in den iTunes-Suchergebnissen. Vielen Dank.